Wir haben bereits gestern Abend und heute Morgen eigentlich auch schon, und werden jetzt heute Nachmittag noch mehr entdecken, dass wir zu einer Gemeinschaft mit Gott berufen sind. Das ist das Wesentliche, das Zentrale. Und aufgrund von dem Sein, also als Geliebte Sein, nicht etwas tun zuerst einmal, kommen wir dann natürlich zu einer Bestimmung, zu einem Auftrag, der sich in einem Tun wird müssen manifestieren. Wir können nicht einfach nur mehr immer sein, oder? Also irgendwann ist mir dann genug gewesen. Und irgendwann sollte mal etwas passieren. Aber zuerst einmal ist sie die Grundlage und aus dem Sein raus, aus dem Leben mit Gott raus, sollte dann ein entsprechendes Leben folgen. Wir haben gesehen, dass unsere Hauptbestimmung, vielleicht erinnert ihr mich an gestern am Abend, die Idee von Gott haben wir eigentlich die gesehen, dass wir als Ebenbilder in seine Herrlichkeit, in seiner Schöpfung innen spiegeln. Das hebräische Wort, das dort steht in Genesis 1, das wir als Ebenbild übersetzen, das könnte man eigentlich als, die Gemeinde ist damit ein Standbild. Früher hat man so grosse Standbilder aufgestellt, Nebukadnezar, kennt ihr vielleicht, der die Statue aufgestellt hat, und nein, ja, die Leute müssen die Statue anbeten. Und damit haben sie quasi Nebukadnezar selber die Ehre erwiesen. Das ist die Idee vom Ebenbildsein. Wir repräsentieren Gott in dieser Welt. Wir sind seine Stellvertreter, seine Ebenbilder oder eben Abbilder. Wir vertreten quasi Gott in dieser Welt. Das ist der Hauptauftrag, der aus der Berufung herauswächst. Weil wir das sein, mit Gott zusammen leben können, darum können wir erst dann entsprechend als seine Ebenbilder in dieser Welt leben. Und zwar nicht nur für uns, also wir selber, in uns selber, sollten ein Stück weit Gott spiegeln. Wir haben vorhin ein Lied gesungen, der Text, weiss ich nicht mehr ganz im Kopf, aber eins ist, ein, oder vorgesungen ist worden, ist gesehen, dass Gott, oder dass Gott uns das so schenken soll, dass Menschen durch uns, durch Gott erkennen können. Das ist genau das. Und das geht, das ist der eine grosse Auftrag, dass wir selber als Menschen, als Christenmenschen in dieser Welt so leben, dass Gott die Menschen in uns und durch uns durch Gott erkennen können, dass wir Fenster sind zu Gott. Türen zu Gott. Und das Zweite ist, dass wir in dieser Welt dann als Priester so leben. Das haben wir auch gestern gesehen. Priester und Könige für die Welt sein. Und das bringt wieder der Walter Dürr in einem von seinen Gedanken aus seinem Buch auf den Punkt. Ich möchte das kurz zitieren. Wenn wir die Heilsgeschichte Gottes mit der Welt ernst nehmen, ergeben sich zwei Aufträge für unser Leben in der Nachfolge. Erstens die Transformation, also die Verwandlung unseres inneren Menschen in die Christusähnlichkeit. Das heißt die Heilung und Wiederherstellung des ganzen Menschseins. Sowie der Ebenbildlichkeit Gottes im Menschen. Und zweitens der priesterlich-königliche Dienst als regierender Stellvertreter Gottes auf Erden. Und er sieht es so, der eine Hauptauftrag ist, der aus dieser Berufung heraus resultiert, werden wie Gott. Und das Zweite, was aus dem herauskommt oder mit dem parallel geht, leben wie Gott in dieser Welt. Nicht, dass wir Götter werden, hier ist klar, aber dass wir ihm ähnlicher werden sollen. Übrigens sagt Jesus an einer Stelle im Matthäus-Evangelium in der Bergpredigt, ihr sollt sein oder werden wie Gott, je nachdem, vollkommen werden wie Gott, mein Vater, vollkommen ist. Tom Wright sagt, der Gedanke bringt nur einen einzigen Satz auf den Punkt, persönliche Heiligkeit und globale Heiligkeit gehören zusammen. Also wir können nicht einfach an und für uns Heilige sein, sondern Christenmenschen, die immer noch Heilige sind, natürlich, wir sind nicht sehr Sünder, wir sündigen, aber wir sind Heilige, die sündigen, wir sind nicht Sünder, die Heilige. Wir sind Heilige, die sündigen, die müssen immer auch in dieser Welt etwas bewirken. An und für uns. Das widerspricht schon nur dem Wesen von Gott, weil Gott, wie wir es gestern gesehen haben, Gemeinschaft ist, aus sich heraustretende Gemeinschaft. Er hat uns berufen. Wenn er nicht aus sich herausgekommen wäre, würde es uns schlichtweg gar nicht geben. Wenn wir also ihm ähnlich werden wollen, haben wir herauszutreten. In unsere Umwelt, in die Schöpfung hinein, die Gott uns hineingestellt hat. Ich möchte das mit der Top-Auftrag ein bisschen versuchen zusammenzupacken. Es geht einerseits um Erneuerung, um Verwandlung, um Transformation von mir selber. Da kann nur ich bei mir selber anfangen. Spätestens, wenn man geheiratet ist, ein paar Jahre, erkennt man das, dass ich nie den anderen verändern kann, sondern nur mir selber. Das führt relativ gleich zu Frust. Das Zehnte, dass ich selber arbeite. Und das andere ist nachher der zweite Auftrag, den es daraus gibt, die Welt versuchen mitzugestalten. Ein bisschen pointiert könnte man vielleicht auch sagen, wir sind nicht dafür da, dass die Welt uns gestaltet, sondern dass wir die Welt gestalten. Wenn nicht Christen die Welt gestalten, dann machen es andere. Die Frage ist dann nur, wie. Oder noch ein bisschen pointierter, eine These, die ich gerne vertrete, ist, dass Gottes Reich sicher auch hier innen stattfindet. Das hoffe ich. Bin überzeugt davon, aber ganz sicher auch außerhalb von allen christlichen Gemeinden in dieser Welt, wo es Gottes Welt ist, Gottes Schöpfung. Nochmal der Walter Dürr, weil Jesus ja verstanden ist, ist seine transformierende Kraft schon jetzt wirksam. Christen und christliche Gemeinden sind Agenten des Himmels. Mitten in dieser Zeit. Sie glauben, hoffen und erleben, dass Gottes Reich bereits im Anbruch ist. Christlicher Lebenswandel orientiert sich also radikal an dem, was aus der Zukunft auf uns zukommt und ist bereit, sich jetzt und hier auf das Kommende hin zu verändern. Und darum ist mir der heutige Morgen wichtig, zu sehen, wo wir herkommen und zu sehen, wo wir hergehen oder was auf uns zukommt. Erst wenn wir das gesamte Panorama mal verstehen, versuchen anzudenken, versuchen zu verstehen, dann sehen wir dann auch unsere Rolle in dem Ganzen. Wie wichtig das ist, dass es uns hier auf dieser Welt gibt. Gott hat ja können sagen, wer sich bekehrt, schwupp, und dann ist er im Himmel, oder? Macht er nicht. Er hat offensichtlich einen Plan damit, also Bekehrung allein längt nicht. Das ist ja toll, dass wir das, wenn wir das erleben, aber es ging dann auch schon darum, dass wir in dieser Welt einen Auftrag erfüllen. Unser Ebenbild sein, an uns selber zu werden, zu wachsen. Ein berühmter Theologe hat mal gesagt, werde, was du bist. Also wir sind Heilige, wir sind Ebenbilder von Gott. Und unser Auftrag ist, immer mehr in das hineinzuwachsen, zu werden, uns zu verwandeln, zu transformieren, was Gott für uns gedacht hätte. Und gleichzeitig heisst das dann auch, für die Welt, in dieser Welt leben. Nicht unbedingt immer mit der Welt. Das wäre eine Gleichmacherei, die nicht gut ist. Also ich denke, man darf ein Christ, oder man sollte einen Christ in gewissen Bereichen erkennen, dass da etwas anderes ist. Sonst verlieren wir unsere Salzkraft, oder? Ein Licht, das nur dann leuchtet, wenn es sowieso Tag ist, gesehen kennen. Also wir müssen Salz und Licht in dieser Welt sein, aber in dieser Welt. Das ist wichtig. Ich möchte das in einer kurzen Geschichte ein bisschen illustrieren. Irgendwann im späten Mittelalter haben ein paar Steinmetzen Steine geschlagen. Steine geschlagen für eine Kathedrale. Wir waren kürzlich in Straßburg gesehen, da im Elsass. Vielleicht erkennen Sie, das ist eine riesige Kathedrale. 12. 13. Jahrhundert gebaut worden. Ein riesiger Bau, das ist sehr eindrücklich dort. So eine Kathedrale stelle ich mir vor. Das waren meistens Jahrhundertprojekte gewesen. Die meißeln dort, der eine meißelt viereckige Klötze raus. Ein zweiter macht runde Klötze für Säulen. Ein dritter tut Helge aus Marmor rausgestaltet, aus dem Meißeln, künstlerischer Arbeit. Jeder ist in seinem Job, weil der Baumeister hat ja die verschiedenen Arbeiten gemäss seinen Plänen verteilt. Und jeder von denen weiss, das, was ich hier mache, ist wichtig. Das ist ein Teil, es wird irgendwann beigetragen werden zum Bau dieser Kathedrale. Es ist aber so gewesen, dass die Kathedralen so riesig waren, dass die oft eben mehr als ein Menschenleben in Anspruch genommen haben. Und sehr oft haben die Steinmetzen gar nicht gewusst, wo ihre Quader, die sie geschlagen haben, oder ihre Figuren, die sie rausgemeißelt haben, wo das dann schlussendlich im ganzen Platz findet. Irgendwann sind die Arbeiten abgeholt worden und unter Umständen, wie gesagt, sind die Arbeiter gestorben, bevor sie das fertige Bild gesehen haben. Aber sie vertrauten dem Architekten, dass das Werk, das sie nach seinen Anweisungen geschaffen haben, nicht weggeworfen wird. Sie selbst bauen nicht die Kathedrale, aber sie bauen für die Kathedrale. Und wenn die Kathedrale fertig ist, wird ihr Werk aufgewertet werden, veredelt. Es wird mehr bedeuten, als es bedeuten konnte, als sie es in der Werkstatt der Steinmetze meißelten und formten. Und das heißt, alles, was wir im Glauben, in der Liebe und in der Hoffnung, in der Gegenwart tun, im Gehorsam gegenüber unserem aufgefahrenen Herrn und in der Kraft seines Geistes, wird bei seinem Erscheinen aufgewertet und verwandelt werden. Der Tom Wright nochmal, der Theologe, den ich heute Morgen schon erwähnt habe. Damit wird klar, wir werden unseren menschlichen Auftrag nie aus eigener Kraft erfüllen können. Das ist ein übermenschlicher Auftrag. Gottes Reich in dieser Welt innen bauen. Wir bauen alle an unseren Quaderli und runde Säulensteine und Figürli und was es alles sonst noch braucht. Kennen wir es ganz genau, wo sein Beitrag schlussendlich im Gesamten wird eingebaut werden. Aber eins ist sicher. Wenn Gott wiederkommt in Christus und die Welt erneuert, dann wird unser Beitrag aufgewertet, veredelt. Und darum hat unsere Arbeit und unser Beitrag, egal was wir machen auf dieser Welt, immer und überall, wo wir sind, wenn sie Gottes Namen und Willen geschieht, dann wird es schlussendlich zu einer grösseren Würde, zu einer grösseren Schönheit geführt werden. Eine Gesamtkathedrale ist ein unglaublich imponierendes Bauwerk. Viel mehr als ein einzelner Quadersteg. Und egal, was wir machen, wenn es in der Liebe geschieht, den übermenschlichen Auftrag wahrzunehmen, eben irgendwelche Füßwäsche oder so, Bäume verteilen, das geht nicht verloren. Die Welt wird ja nicht einfach vernichtet werden. Gott wird sie erneuern, neu schaffen, das schon. Ganz klar, es gibt einen neuen Himmel, eine neue Erde, gar keine Frage. Aber was wir hier machen, das geht nicht verloren. Gott wird es transformieren, in die Kathedrale von seiner neuen Welt einbauen. Und darum ist alles, was wir hier machen, von Bedeutung. Alles. Berufung, Leben in einer Gemeinschaft von der Liebe mit Gott. Der Auftrag ist Anbetung von Gott durch Antizipation von Gottes Reich. Das heisst, durch die Vorwegnahme von Gottes Reich, indem wir uns persönlich heiligen. Christusähnlichkeit, Ebenbildlichkeit sind das Stichwort und gleichzeitig globale Heiligung im Auge behalten. Das heisst also Priestertum, Priester sein für die gesamte Schöpfung. Jetzt, was könnte das alles im Blick auf unser Wochenendthema heissen? Gabe und Berufung, und da möchte ich jetzt versuchen, mit euch noch am Schluss von dem Wochenende einen kleinen Weg zu gehen und ein paar Sachen wenigstens anzudeuten, in welche Richtung, dass wir da weiter nachdenken. Die Aufgabe, Antizipation von Gottes Reich durch Transformation, das klingt unheimlich schwul, ich habe es extra so formuliert, weil wenn man es dann mal verstanden hat, bleibt es einem dann näher, mit diesen Fremdwörtern, oder? Also Antizipation vor Wegnahme von Gottes Reich durch Transformation, durch Veränderung, Erneuerung, Gestaltung. Wenn ihr diesen Satz verstanden habt und mitnehmt, nebst dem, dass wir berufen sind, bei Gott zu sein, dann haben wir sehr viel gewonnen aus diesem Wochenende. Ich möchte euch drei Beispiele zeigen, was damit gemeint ist. Zuerst Gottes Handeln im Exodus. Nach dem Zeugnis vom Alten Testament hat ja, wir haben das gestern Abend auch kurz angeschnitten, hat Israel dafür sollen dienen, Priester für das Volk zu sein. Beispielhaft sollen dafür existieren, was Gott kann tun oder was für ein Segen, dass du es wachst, wenn ein Volk mit Gott zusammenlebt. Exodus 19, Vers 5 und 6. Priester sollen sie sein. In diesem Zusammenhang steht im Zusammenhang mit dem Exodus, mit dem Auszug von Israel aus Ägypten, Befreiung. Und wenn wir das alle genauer anschauen, dann sehen wir, der Exodus, der ja das Paradebeispiel ist im Alten Testament für Gottes erlösendes Handeln, das zeigt, dass Gottes Heil immer ganzheitlich ist. Gott ist nicht gekommen nach Ägypten und hat gesagt, ich bin euer Gott, haltet mich an mir in eurem Leid, in eurer Sklaverei, in eurer Trauer, in eurer Schmerzen, ich bin bei euch, ich sorge für euch, ich tröste euch. Und es gibt einmal eine Ewigkeit, die besser ist. Hat er auch können, oder? Gott ist gekommen, hat das Leid gesehen, ich habe es gestern betont, Gott sah nach ihnen, der besinne nach. Er ist gekommen, hat sie rausgeführt aus der Sklaverei. Es hat nicht gelangt, geistliche Erneuerung zu schaffen. Mit der geht das auch. Er hat das Volk gebildet im Auszug. Hat er das Volk erst zum Volk Israel werden. Aber gleichzeitig hat er das Volk auch befreit. Und zwar aus politischer Unterdrückung, aus wirtschaftlicher Unterdrückung, aus sozialer Unterdrückung. Drei ganz, ganz wichtige Komponenten, die heute für uns relevant sein müssen. Gott ist schon im Exodus um ein hebräisch Shalom gegangen. Shalom, das Wort kennt ihr wahrscheinlich, das meint nicht einfach Frieden. Also meistens ist es übersetzt mit Frieden, aber das ist eigentlich zu wenig. Shalom meint vielmehr, es ist ganzheitliche Heilsfülle. Ein rundums Wohlergehen. Also, kürzlich haben wir eine Streitkarfamilie zwischen den Kindern und hat Rent argumentiert, ja, aber es gibt Regeln, die muss man einhalten. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist schon so. Aber wenn wir die Regeln einhalten, haben wir noch nicht Frieden. Dann haben wir einfach keinen Krieg. Das ist nicht das Gleiche. Also nur Regeln einhalten, reicht noch lange nicht, dass wir es gut miteinander haben. Das ist so die Minimalebene, oder? Außerdem müssen wir noch fragen, welche Regeln definiert. Aber das ist ja noch ein anderes Thema. Vor allem in der Familie ist es ein anderes Thema. Der eine 14 oder 16 ist und auch die Eltern das Gefühl, das ist ein bisschen kompliziert. Bei Gott ist es nicht so. Bei Gott ist klar, dass man die Regeln definiert, oder? Aber der Punkt ist, Regeln halten allein, das reicht nicht. Das reicht vielleicht, dass es keinen Streit gibt. Aber keinen Streit haben heisst, dass noch nicht Frieden haben. Das sind zweierlei Sachen. Gott möchte Shalom. Und das heisst, Heil geistlich verstanden, Heil politisch, wirtschaftlich, sozial. Wir können sagen, ganzheitliches Heil. Heil, das unser ganzes Menschsein umfasst. Und damit vermittelt uns natürlich der Blick ins Alte Testament auch hochgradig relevante Impulse für unser heutiges Christsein. Wenn wir uns ein Stück weit in der Nachfolge von Israel verstehen, dann gibt es das Denk- und Handlungsimpulse für uns heute hier, auch da zu lang noch. Das ist nicht so sehr besonders. So leid man das tut, das ist in der ganzen Welt, gilt das für alle Christen genau gleich. Natürlich immer auf einen entsprechenden Ort bezogen. Das heisst also, es sollte uns wichtig sein, nicht nur, wie es einem anderen geistlich geht, sondern auch, wie es ihm insgesamt als Mensch geht. Wir sollten unsere Nachbarn, unsere Mitmenschen als Menschen insgesamt wahrnehmen. Wir sollten das gesamte Heil von ihrer Person im Blickfeld behalten. Und nur wenn Menschen, wenn Christen, wenn christliche Gemeinden, wenn Kirchen eine transformierende Kraft entwickeln, eine verändernde Kraft, nur dann werden sie gesellschaftsrelevant werden. Ich bin überzeugt von dieser These, wenn christliche Gemeinden sich darauf berufen oder beschränken, quasi einfach das Evangelium zu verkündigen und sonst nichts machen, dann wird das zwar für die Welt nicht wahnsinnig problematisch sein, sie wird im besten Fall einfach gelangweilt wegschauen. Wir haben den Auftrag, in dieser Welt etwas zu bewegen. Wenn nicht wir, wer dann? Also in allen Lebensbereichen. Und das führt dann, der Exodus zeigt uns, Gottes Heilshandeln ist ganzheitlich und zielt auf das ganze Leben von seiner Schöpfung und damit auch von unseren Mitmenschen natürlich. Gemeinde heisst ja auch proaktiv, aktiv und für, also für aktiv für etwas zu sein. Und zwar im Einsatz für die Verwirklichung von Gottes Heil. Wie es Jesus uns vorausgemacht hat, politisch, wirtschaftlich, sozial und natürlich auch, und das können nur wir bieten, auch geistlich. Ein Nicht-Christ, was auch immer, wie man immer das auch definieren will, theoretisch auch ein Hindu oder so, kann super Sozialarbeit leisten, gar keine Frage. Und das ist auch unheimlich wertvoll. Was er nicht kann, ist natürlich das Evangelium so verkündigen, wie es Christen tun. Da haben wir natürlich eine riesige Chance, die wir warnen können. Ein zweites Beispiel, das das ein bisschen versucht zu zeigen, was ich möchte sagen, Gottes Handeln in Jesus. Das haben wir gestern ganz kurz ein bisschen angeschnitten, ich möchte es nochmal ein bisschen vertiefen. Im Blick auf Jesus gilt es jetzt, der ganze Jesus wahr und ernst zu nehmen. Und das ist jetzt vielleicht zuerst einmal selbstverständlich, es ist es nicht. Wir werden es sehen, warum. Christus-Nachfolge kann sich nicht darauf beschränken, einfach immer vom stellvertretenden Sterben und vom Auferstehen von Jesus zu reden. Das ist wichtig. Das ist unaufgebbar. Ich bin überzeugt, eine christliche Theologie, wo nicht mehr davon geredet werden darf, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und auferstanden ist, der Erlöser ist, der Weg zu Gott ist, lieblich auferstanden ist und heute lebt, das ist letztlich, kann das eigentlich keine christliche Theologie mehr sein. Aber das reicht nicht. Das ist so die Basics, oder? Das ist so das Fundament. Aber in einem Fundament kann noch keiner wohnen. Da kann man drüber gehen, da kann man sich darauf gründen, aber es wäre schon toll, wenn wir irgendwann noch ein Haus darauf aufbauen, wo Menschen willkommen geheissen werden, wo sie auch reinkommen können, warm haben, zu essen bekommen, Kleider bekommen, wo die Leute interessiert, nicht wie unser Fundament aussieht, wenn sie frieren und wenn sie Hunger haben. Das geht dann, also das darf ich gar nicht sagen. Es ist einfach Wurst. Sie fragen gar nicht nach dem Fundament. Im Jakobusbrief gibt es eine Stelle, die kenne ich einigermaßen. Der Tier in 2,17 heisst, da kommt ein Bruder oder eine Schwester, sie hat kalt und sie hat Hunger und du sagst, geh hin in Frieden. Und ihr geht ihnen nicht für den Leib, so ist euer Glaube umsonst. Ihr könnt übersetzen mit Tod. Das ist genau das, was ich meine. Wenn wir nicht unser Evangelium Hand und Füße bekommen, dann wird die Welt im besten Fall gelangweilt wegschauen. Das ist die Realität, die ich selber erlebe, die ich viel lese in der Literatur. Und ich stelle aber auch fest, dass Gemeinden, Christen, die es fertigbringen, Relevanz zu entwickeln für ihre Welt, für ihre Umwelt, dass die tatsächlich etwas zu geben haben. Dass die wirklich Reich Gottes können nicht machen. Das ist gar nicht möglich. Wir bauen nicht Kathedralen. Wir bauen Quaderli, Figürli, runde Steine. Gott macht nicht Kathedralen. Nur Gott wird schlussendlich sein Reich zum Durchbruch führen. Aber wir haben die Würde, der Adu, die Schönheit dürfen daran mitschaffen. Ich wüsste darum, was ich hier mache, gehe nicht verloren. Jesus ist eben nicht nur gekommen, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele, wie es in Markus 10, 15, 45 heisst. Er ist schon gekommen, armen Evangelium zu verkündigen, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit auszusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Lukas 4, 18, das Programm von Jesus im Leben. Und darum ist es wichtig, den ganzen Jesus zu sehen. In seinem Sterben, in seiner Auferstehung, aber eben auch in seinem Leben, in dem, was er gemacht hat, für die Menschen. Und das Programm von Jesus, wenn wir Nachfolger sind vom Nazaräer, und das nehmen wir nicht mal wahr, dass das, also ich kenne jetzt keinen Christ, der sagt, ich will nicht Nachfolger sein, ich nehme mal wahr, dass wir als Christen Nachfolger sein wollen, dann haben wir auch das Programm für unsere Nachfolge als verbindlich zu erklären. Nicht nur zu reden vom Sterben und von der Auferstehung, sondern das Lebensprogramm von Jesus auch ein Stück weit zu unserem Lebensprogramm zu werden. Anders, Kirche, Gemeinde muss eine transformierende, verändernde, eine erneuernde Kraft sein, eine Dynamik, die das stellvertretende Sterben und Auferstehen von Jesus und sein Leben für unsere Welt relevant werden lässt. Was manifestiert wird, wo heil greifbar wird, essbar quasi, und nicht nur im Abendmahl. Das verstehen sowieso die meisten schon gar nicht, um was es geht. Weil sie nicht schon ewig lange in der Gemeinde dabei sind. Das muss man erklärt bekommen. Es geht darum, wenn jemand Hunger hat, braucht er nicht das Abendmahl, sondern ein gutes Mittagsmenü. Wie heute ist das eine geniale Sache gewesen. Es geht darum, dass wir mit unserem persönlichen Leben, mit unserer Existenz als Gemeinde, wo wir auch immer sind, als Kirchen, versuchen, Gottes Reich in dieser Welt innen erlebbar zu werden. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Kranke geheilt, Dämonen austrieben, auch evangelisiert, Vergebung zugesprochen, alles gar keine Frage. Lassen wir uns diesen Auftrag nicht nehmen. Das ist der zentrale Auftrag, das ist unbestritten. Das bestreitet auch keiner. Was aber sehr viel mehr problematisch ist, ist oft, eben, wenn man sagt, es geht eben, das ist der Anfang, oder das ist der erste Schritt. Kleine Einmaleins, aber irgendwann gibt es noch das grosse Einmaleins und eben noch Bruchrechnen und irgendwann kommt dann Integrieren und Differenzieren, das ist eh kompliziert. Aber das gibt es alles auch noch. Nachfolge den ganzen Jesus sehen in seinem Sterben und Leben. Für Gemeinde heisst das, sich als dienende Gemeinschaft zu verstehen oder zu leben. Und zwar gegenüber den Armen. Und wir haben viele Arme, auch in der Schweiz. Da geht es um das Stichwort Lebensfülle, Shalom. Gegenüber Unterdrückten, da ging es um das Stichwort Freiheit. Freiheit, es gibt so viele Menschen, die in Gefangenschaft sind. Auch in der Schweiz. Wir sind jetzt nicht im Gefängnis, das auch. Da muss man spezielle Berufung haben. Aber es gibt Leute, die sind gefangen in Drogen. Es gibt Leute, die sind gefangen im Alkohol. Es gibt Leute, die sind gefangen in Depressionen. Krankheiten, die Menschen klein machen, gefangen halten. Was haben wir für eine Chance, solchen Menschen mit professioneller Hilfe zu begegnen? Ich finde es grandios, wenn Christen irgendwelche Ausbildungen machen, medizinisch oder psychologisch, wo sie Menschen helfen können, dass sie Freiheit erleben, dass sie gesunden können. Gott, das entspricht Gottes Willen. Gesundheit, Freiheit, Leben. Das ist Kultur. Gegenüber Feinden natürlich Versöhnung. Das ist ganz klar. Aber wenn wir nicht Versöhnung anbieten können, ja, ich weiß auch nicht. Von wem müsstest du sonst erwarten? Also, wenn wir nicht den ersten Schritt machen werden. Das dritte Beispiel noch. Gottes Handeln in seinem Reich. Wir haben am Morgen das ein bisschen schon angetönt. Die These von der Ganzheitlichkeit von unserem Christsein, von unserem Kirchen, von unserem Gemeindesein wurzelt auch in dieser Rede von Gottes Reich im Neuen Testament. Das Reich umfasst ja die gesamte Schöpfung, wie wir gesehen haben. Eben nicht nur uns Christen. Wir sind Teil davon. Aber schon von Genesis her, von der Gesamtgeschichte her ist klar, Gott möchte die ganze Schöpfung erneuern. Er möchte nicht ein paar Menschen rausretten, in Himmel hinein und gut ist, sondern er hat seine Schöpfung nicht aufgegeben. Es ist seine Schöpfung, es ist seine Welt. Und wir sind sein Geschöpf. Er möchte gesamthaftes Heil. Schon die Propheten im Alten Testament haben das ein sich ausbreitendes, ausdehnendes Reich Gottes gesehen. Beispielsweise Jesaja 2:2-5 oder Zacharia 9, gibt noch ganz viele andere Stellen. Die reden immer davon, dass es ein universelles oder universales Reich gibt von Gott auf dieser Welt. Nicht der Zion, Israel oder Jerusalem. Und vielleicht noch Judäa im besten Sinn. Oder? Auch nicht nur Israel und Palästina, ist sowieso eine Sache, sondern die gesamte Schöpfung ist, will Gottes Reich sein. So in Gottes Reich verwandelt werden. Das Samenkorn, das gestorben ist, am Kaffee, hat angefangen, die Reben zu sprießen. Der Sauerteig durchsäuert die Welt unaufhaltsam, bis das Jesus wiederkommt. Und dann, bis dann, sind wir dazu eingeladen und berufen, mit Gott zusammen zu leben. Beauftragt, Steine zu schlagen, Quader zu holen, Kunst zu gestalten, irgendwelche Formen, für das, wenn Jesus kommt, die Kathedrale in ganzer Fülle erstrahlt. Und wir haben gesehen, mein Stein hat Gott eh brauchen können. mein Beitrag ist da und dann wird unser Werk veredelt werden. Und dann wird es aufgewertet und dann wird es Schönheit gewinnen und Würde. Und unsere Rolle hat Bedeutung in dieser Welt. Es ist aber nicht egal, wie wir in dieser Welt leben. Es hat immense Bedeutung. Und darum bedeutet Christ und Kirche sein Verkündigung vom Evangelium. Das ist unbestritten. Matthäus 24, Matthäus 28, der klassische Missionsbefehl. Zweifellos, Logos, Klassikos, sagt man dem. Also das ist ein Haupttext von der Theologiegeschichte überhaupt, von der ganzen Missionstheologie. Aber es wird sehr oft übersehen in diesem Zusammenhang, dass Jesus zwar, und das ist das ganze Matthäus-Evangelium mit dem Aufbau, wie alle Texte im Neuen Testament, und es zielt alles auf Matthäus 28. Geht hin in alle Welt, ich bin bei euch, etc. Missionsbefehl, um das geht es in Matthäus. Aber vor dem Matthäus 28 steht Matthäus 10. Und der sendet Jesus seine Jünger in sein Israel hinein. Und er gibt ihnen Folgen. Er geht nicht einfach sagen, geht und verkündige Gottes Reich. Sondern es heisst dort, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und dann sagt Jesus ihnen, heilt Kranke. Weckt Tote auf. Reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. 10,7. Es heißt nie, verkündigt Vergebung. Das ist paradox, oder? Er wird das nicht ausgeschlossen haben, gar keine Frage. Aber was er ihnen hier auftritt, in Matthäus 10, das heisst, da geht es immer um gesamthaftes Wohlergehen für sein Volk. Gesundheit, Freiheit, Heilung, all das, was wir jetzt schon mehrfach thematisiert haben. Und Matthäus 10 ist in Matthäus 28 selbstverständlich vorausgesetzt. Ist ja nicht gestrichen worden, sieht er her. Ist immer noch dabei, oder? Also ein Missionsauftrag erfüllen heisst immer Evangelium verkündigen und gesamthafte Fürsorge für unsere Mitmenschen. Der Dietrich Bonhoeffer hat es so formuliert, und das finde ich sehr, sehr bedenkenswert, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Und der Bonhoeffer ist jetzt wirklich einer, der hat gewusst, was er erzählt hat. Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Das heisst zum Beispiel im proaktiven Einsatz für Gerechtigkeit, im proaktiven Einsatz vom Schaffen von Kultur oder im proaktiven Einsatz natürlich auch für die Verkündigung vom Evangelium. Gottes Reich umfasst also die gesamte Schöpfung, die gesamte Lebenswirklichkeit von Menschen. Und das heisst für die Gemeinde da sie wieder Manifestation, Verkörperung von Gottes ganzheitlichem Heil. Eben proaktiver Einsatz für Gerechtigkeit, wieder das Stichwort Lebensfülle, für alle Menschen. Im proaktiven Schaffen von Kultur, da geht es um Freiheit. Beispielsweise, dass ich in der Schweiz darf sagen, ich finde es nicht gut, was der Bundesrat macht. Darf das hier sagen, da kommt wahrscheinlich nicht die Polizei und holt mich ab. Machen das mal zu Nordkorea. Da kommt auch nicht die Polizei, da werden wir gar nicht zum Ausgang kommen, wahrscheinlich. Das ist nicht selbstverständlich, dass wir hier können sagen, ich bin gegen die Regierung. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass wir hier so ein Seminar haben können. In anderen Orten auf der Welt wird man für Sättiges erschossen oder was weiß ich was. Schlimmes Zeug passiert. Darum im proaktiven Einsatz für Kultur, für Rede- und Denkfreiheit zum Beispiel, Glaubensfreiheit, in der Verkündigung vom Evangelium natürlich, wenn es um Versöhnung geht. Ich möchte das ganz kurz noch versuchen, ein bisschen zusammenzufassen, auf den Punkt zu bringen, was ich damit meine. Ein japanischer Tourist, wir nennen den mal den Herrn Nakamoto, das klingt für mich so japanisch, ja, ich habe kein Wort japanisch, keine Ahnung, ob das stimmt, aber es klingt japanisch, und der Herr Nakamoto macht seine Ferien in der Schweiz. Wenn so ein japanischer Tourist, der Schweizer reist, der Vater in der Regel, würde er auch wahrscheinlich nach Zermatt gehen, mit seinem Matterhorn, und dann geht er auf Grindelwald und bestaunet dort das Triumvirat, und dann reist er vom Oberland durch das Emmental in die Innerschweiz, da mit der Brücke zu Luzern und Rigi und Sentis und was es alles gibt in der Ostschweiz. Auf dem Weg vom Wallis durch das Oberland, durch das Emmental hier, wird er an ganz vielen Bauernhöfen beikommen. Größere und kleinere und feststellen, dass da hier unsere Schweizer Bauern ihre Kühe gerne auf die Weide gehen, wo die fressen dort das Gras. Wir leben auf dem Land und wir haben buchstäblich neben unserem Schlafzimmer grasse Kühe. Wir werden jeden Morgen von der Kuhglocke geweckt oder von den Vögeln, das ist wunderbar. Unter einer Nakamoto wirst du feststellen, die Kühe die stören jetzt nicht einfach irgendwo da rum, sondern die sind in schön eingepferchten Weide, oder? Das sind wunderbare Zäune, gibt es da. Das ist sehr gebig, einfach laufen sie nicht davon und am Abend kann der Bauer die Kühe holen zum Melken, dann weiss er, wo sie sind und die kommen auch die Tiere. Also bei uns funktioniert das immer, sie lachen in der Regel so. Ich kann das täglich praktisch. Jetzt aber, wenn der Herr Nakamoto eine Reise macht, eine Ferienreise in Australien, der fliegt nach Sydney oder was weiß ich woher und reist dann ins Landesinneren, Alice Springs zur Besichtigung von Myers Rock und so und dann vielleicht an die Ostküste nach Perth, dann wird er auch wieder an vielen Kühen vorbeikommen, an sehr vielen Kühen. Also Australien ist ein grosses Land, da sind Haufen Kühe und massenhaft Kühe. Und die grasen auch, die haben auch so Gras dort, die sind einfach nur mehr. Und dann wird feststellen, dass die nicht einzäunt sind, die Kühe. Und trotzdem laufen sie nicht davon. Die sind nicht einzäunt, wo es viel zu gross ist. Die Weiden sind irrsinnig gross. Wir können gar nicht so lange Zäune, also wir können sie schon aufstellen, aber nicht pflegen, nicht unterhalten, das macht keinen Sinn. Wie machen das die Bauern, oder das heisst das gleiche Farmer, aber es ist das gleiche, wie machen das die, dass die Kühe nicht davonlaufen? Sie graben Brunnen. In der Schweiz bauen wir Zäune. Das ist zweckmässig, macht Sinn. Wenn der Nakamoto durch Australien reist, wird er entdecken, der wird eine Brunnen graben. Und das ist so das, wenn Kühe Durst haben, kommen sie zum Brunnen. Das ist relativ trocken, Australien. Das ist dort hier, regnet es alle 2000 Jahre einig oder so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, es ist sehr trocken. Und wenn es dann regnet, überschwemmt, so, dann ist auch nicht lustig. Also, das ist der Fakt auch nicht. Aber auf jeden Fall, die Kühe wissen, wo es Trinken gibt und kommen zum Brunnen, sonst verdursten sie nämlich. Der ahnt ein bisschen, woher es geht mit dem Bild. Darf ich es euch ein bisschen selber überlassen, über die Anfragen und über die Hinweise ein bisschen nachzudenken, auch die Herausforderungen und auch die Ermutigung, die in dieser Geschichte steckt. Was bedeutet das für uns als Christinnen, als Christen, als Kirche, als Gemeinde, auch hier in Lano, bei der Mennonitengemeinde, Altdörfergemeinde hier, Brunnen oder Zäune? Abgrenzung natürlich, in einem gesunden Mass, ist das wichtig, auch die Offenheit. Und der Brunnengraben, der einladend ist, dass die Leute kommen trinken. Darf ich noch einmal einen Moment, ein paar Minuten Zeit geben, dass der noch wo ich kann das für euch entscheiden, ich kenne es hier nicht, oder? Ich kann jetzt noch nicht sagen, mach das und dieses und jenes, ja, keine Ahnung. Ich kann lange noch vom daher fahren, that's it. Aber ihr wisst, was hier stattfindet. Ihr kennt die Gemeinde, ihr kennt das Dorf, ihr kennt das Emmental. Also, was ist euer Auftrag? Brunnen oder Zäune?